die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart, Kritiker, Blogger und Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur.
Über Jugendbücher streite ich gerne.
Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblatt-Redakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen.
Bilderbücher sind das A und O.
Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblatt-Redakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag.
Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein.
Und jetzt willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Ach, es ist alles so durcheinander hier.
Räum doch mal die Rieslingflasche fort, sag mal, wie sieht es dann hier aus? Also man merkt, sobald die Praxishilfe einfach, unsere Sprechstundenhilfe nicht mehr da ist, das geht drunter und drüber.
Ich komme mal mit dem Kalender ganz durcheinander. Ist jetzt irgendjemand schon da? Kommt jemand?
Ach, Moment. Ich wirst jetzt lachen. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich habe nämlich aus dem Computer raus, ja, lach nur, habe ich mir das
echt
aufgeschrieben. Ja, damit ich mir das überhaupt merken kann. In den 18 Programmen, wo der da unterwegs ist, pass mal auf, heute kommt der Matthias, kommt Matthias Thoma, der wird kommen, der Fußball soll das Thema sein. Und jetzt aber pass mal auf, es muss erstmal die Technik, sag mal, klappt das mit der Technik hier? Pass mal auf, hörst du was überhaupt?
Ich höre was.
Pass mal, ich stelle mal den Kopfhörer auf.
So, ja, ja.
Du auch.
Es ist alles da.
Ja.
Also es gibt hier Ausschlag auf dem Display, ich nehme hier...
Also das geht, gut.
Ich hoffe mal sehr,
aber dass alles da klingelt es auch schon, Moment, ich höre doch das Klingeln, auch wenn es ganz ist, Moment. So, da geht die Tür. Ach, da ist er ja schon, Matthias. Wunderbar. Ich begrüße ganz herzlich hier Matthias Thoma, Leiter des Eintracht Frankfurt Museums. Wo kann es anders sein als in Frankfurt?
Ja,
schön, dass du da bist. Schön, dass du gekommen bist.
Gute, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Gute sagt man hier, das stimmt.
Ach, ist doch gleich schon mal ein Signal gesetzt, damit auch die Hörer außerhalb von Hessen und von Frankfurt genau wissen, wo sie uns verorten müssen.
Und den Matthias auch. Genau, du bist der Experte für Fußballbücher und du kennst dich auch nicht nur mit den Erwachsenenbüchern aus für Fußball, da ist ja ganz viel Verlag, die Werkstatt, wo du selber auch schon publiziert hast, aber auch für Kinder, weil du hast zum Beispiel ein Wimmelbuch gemacht und du hast auch, also das können wir auch mal nennen natürlich, mein Verein Eintracht Frankfurt und ein bisschen für Ältere, so im Stil von Was ist was, würde ich mal sagen, ist Eintracht Frankfurt. Wie geht das? Was hat dich bewogen, diese Bücher zu schreiben, zu machen?
Ja, die Begeisterung für den Fußball wird ja immer mehr. Kinder kommen zum Verein. Es gibt mittlerweile bei den Vereinen Abteilungen, wenn du bei der Eintracht Mitglied wirst als Kind, bist du bei den Junioradlern, dann kannst du auswärts fahren mit den Junioradlern, du kannst im Museum übernachten, wir machen Museumsübernachtungen. Und um den Kindern auch ein bisschen Infos zu bringen über das Spiel hinaus, haben wir uns entschieden, diese Bücher zu machen. Also für die frühkindliche Ausbildung das Wimmelbuch mit allen großen Pokalen. Ist jetzt gerade eine neue Auflage gedruckt worden. Wir müssen Pokale nachdrucken. Und Eintracht, wie geht das? Das ein bisschen auch über den Tellerrand hinausblickt. Du hast gesagt, das ist ein bisschen wie Was ist was? Es erklärt also die Eintracht. Es erklärt aber nicht nur das Fußballspiel. Es erklärt auch, wie funktioniert eine Choreografie, wie organisieren die Fans diese Choreografien, wie wird man Fußballstar, was alle Kinder wissen wollen.
Da steht, was ist eine Regieanweisung? Was ist denn eine Regieanweisung? Also das kennen vom Kai, kennen wir das hier?
Ja,
der sagt immer,
häufiger mal
kriegen wir einen Anpfiff. Was ist denn eine Regieanweisung? Ich bin völlig unbeleckt.
Okay, die Regieanweisung ist natürlich bei der Eintracht ein bisschen länger. Das geht von Öffnung des Stadions 2 Stunden vor Spielbeginn bis zur Ankunft der Mannschaften. Wann gehen die in die Kabine? Wann gehen die raus, sich warm machen? Wann kommt der Schiedsrichter? Wann muss die Mannschaftsaufstellung gegeben werden? Das ist wie im Theater und das ist wirklich eine minutiöse Anweisung und die haben wir hier untergebracht, damit der Nachwuchs mal sehen kann, wie so ein Fußballspiel läuft. Und
das heißt, die Regieanweisung ist für alle Beteiligten, die als Ordner, Arbeitskräfte bei der, keine Ahnung, beim Catering, beim Getränken, bei irgendwas, in den Kabinen, die Begleitung der Schiris, also wirklich alle Leute, die irgendwie rund um ein Fußballspiel beschäftigt sind, die haben vorher einen genauen Plan, was sie tun müssen.
Genau, und der ist sehr ausführlich. Also diese Regieanweisung ist wirklich sehr, sehr ausführlich.
Und die habt ihr so ausführlich ausgeführt? Nee, habt ihr nicht. Du hast zusammengefasst.
Wir haben sie zusammengefasst. Das wird bei der Eintracht sehr ernst genommen. Dieses Buch Eintracht, wie geht das? Das haben wir zu dritt geschrieben. Und einer der Autoren ist Philipp Rechke. Der ist im Vorstand der Fußball AG. Der zweite ist Dr. Tinkwei Mann. Der ist in der Stabsstelle mittlerweile im Lizenzspielerbereich. Und der dritte Autor bin ich. Und das sind also die Leute sind alle wirklich sehr nah dran. Wir wollten das nicht extern geben. Wir wollten keinen Autor da nochmal zweite, dritte Weg das aufschreiben lassen.
So ein bisschen wie Stille Post sonst.
Genau, Stille Post geht was verloren. Deswegen wird das dann auch also ein Kinderbuch bei der Eintracht vom Vorstand der Fußball AG mitgeschrieben. Mit viel Begeisterung.
Ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, ist in Bachem, beide Bücher sind im Bachem Verlag erschienen, der ja auch schon andere Titel in dieser Richtung auch gemacht hat. Das ist, glaube ich, Köln sitzen die, ne? Bachem sitzt in Köln, genau. Und hast du schon mal Erfahrungen, wie es ankommt bei der jungen Leserschaft? Gibt es da Feedback, das ihr bekommen habt?
Ja, wir haben Feedback bekommen, wir haben Nachfragen bekommen, auch Detailnachfragen von jungen Leuten. Und wir haben das jetzt schon in der dritten Auflage gedruckt, also das
läuft
gut, das läuft gut und dadurch, dass die Eintracht ja in den letzten Jahren erfolgreich geworden ist und Pokale dazugekommen sind, haben wir jetzt die nächste Auflage auch, die den Europapokalsieg 2022 beinhaltet.
Das noch
reingearbeitet. Kommt jetzt, haben wir reingearbeitet, das kommt jetzt dieser Tage raus und wir mussten es relativ lang auf Halde liegen lassen. Wir hatten das Buch eigentlich schon fertig. Und dann war die Eintracht auf einmal im Halbfinale DFB-Pokal. Haben wir gedacht, wenn wir ins Finale kommen, dann müssen wir wieder drucken. Dann haben wir es nochmal den Druck verschoben. Dann sind wir ins Finale gekommen, haben wir den Druck nochmal verschoben. Und am 5. Juni haben wir ihn dann zähneknirschend freigegeben, ohne neuen
Pokal. Ohne neuen Pokal. Jetzt sind wir ja gerade, kann man ja dazu sagen, im August, Ende August. Und es ist ja immer diese, also in der Fußballwelt, das Transferzeit, das Transferfenster ist noch offen bis zum 31., glaube ich, in Deutschland oder in Europa. Und natürlich sind ja viele Spieler auch so Identifikationsfiguren. Blöderweise kann es nun bis zum 31.8. so sein, dass da irgendein toller Spieler noch geht und dann hat man ein tolles Bild im Buch, auf dem diese Spieler zu sehen sind, wo es dann ab September heißt, die spielen jetzt aber für den Verein Y, aber leider nicht mehr für die Eintracht. Wie ist denn so ein Problem zu lösen? Wahrscheinlich gar nicht.
Doch, das ist wirklich ein großes Problem und die Hörer können jetzt ja das Buch nicht sehen, aber bei der alten Ausgabe, wir konzentrieren uns drauf, auf dem Titelbild möglichst eine jubelnde Eintracht-Traube abzubilden, auf der möglichst wenig Namen zu lesen sind und möglichst wenig Gesichter zu sehen sind. Die müssen also richtig schön eng umschlungen jubeln, weil du natürlich... Der Nachwuchs will die großen Stars sehen und wenn du den großen Star aufdruckst und der geht dann doch für 80 Millionen, 70 Millionen, 100 Millionen weg, dann
ist die Auflage
das Titelbild schon wieder, genau, kann man nur überkleben. Deswegen ist das Titelbild eher
neutral
gehalten, eine Jubelszene mit wenig erkennbaren Gesichtern.
Und der Adler natürlich. Und
der Adler, ein paar Fans. Und
ja. Aber der ganz genau hinschauende Fan, der erkennt doch wahrscheinlich am Trikot, dass das Trikot aus der Saison 21-22 ist und nicht das aktuelle Trikot aus der Saison 22.
Also hier die 23-24.
Das sind Details, genau.
Natürlich. Ich will da jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, aber...
Nee, wir verraten auch nicht, wer drauf ist. Nur die 8 und die 4, das müsst ihr dann selber...
Also die 12.
rauskriegen. So, du bist ja aber auch in direktem Kontakt. Das ist ja auch ein Vorteil durch das Museum. Da kommen ja auch nicht nur alte Knöppe und Mittelalte und Väter, sondern da kommen auch Kinder und Jugendliche. Was kriegst du da so mit?
Was wir mitkriegen, ist, dass wir in dem Museum als Bildungseinrichtung ganz oft für Kinder das erste Museum sind, das sie besuchen.
Echt?
Seien es Kindertagesstätten, seien es Grundschulen, die kommen in ein Fußballmuseum und der Fußball eignet sich, glaube ich, ganz perfekt, um gesellschaftliche Themen zu vermitteln, Kultur zu vermitteln. Die Kinder kommen zu uns mit dem Gedanken, oh, wir wollen die Pokale sehen, wir wollen das Stadion sehen. Du kannst aber im Museum dann immer auf die Geschichte eingehen, du kannst auf Mannschaften, auf Gemeinschaft eingehen. Du kannst mit Jugendlichen, mit Kindern total gut im Museum arbeiten. Und das kann man auch mit diesen Büchern machen, also mit diesen Sportbüchern. Natürlich ist die Begeisterung, kommt über vielleicht Kolo Muani und Kevin Trapp, aber du kannst dann darüber hinaus auch auf die Geschichte gehen. Wie ging das los,
hat der ja Sport? Hat ja eine große Geschichte,
die Eintracht. Hat eine große Geschichte, du kannst auf Geschichte gehen, du kannst auf Lokalgeschichte gehen, Stadtgeschichte, Vereinsgeschichte. Du kannst auf Zusammenhalt in Mannschaften, wie kann man Erfolg schaffen,
eingehen. Wenn du sagst, wir arbeiten mit den Kindern, dann ist es nicht eine Führung, so wie schaut euch das mal an, da beginnt der Rundgang, sondern das muss anders sein, wenn du sagst, wir arbeiten.
Ja, also mit den jüngsten Kindern arbeiten wir mit Bildern und mit alten Bällen. Also die kommen zu uns, wir zeigen ihnen natürlich einen Pokalsieg der Eintracht. Sie sehen jubelnde Spieler, jubelnde Fans, dann zeigen wir ihnen die erste Mannschaft und dann stellen wir die erstmal dahin und sagen, was ist denn der Unterschied zu einer Mannschaft heute? Kommen sie vom Trikot zu den Schuhen, die Mannschaften sind kleiner, das Bild ist schwarz-weiß, heute sind sie Farbe.
Habt ihr noch uralte Lederschuhe von vor 100 Jahren? Wir
haben uralte Lederschuhe von vor 100 Jahren, wir haben uralte Bälle von vor 100 Jahren und Fußbälle vor 100 Jahren aus Leder mit einer Naht, waren sehr schmerzhaft und die Kinder kriegen dann auch mal so einen Ball mit so einem Schnuddel gegen die Stirn gehauen. Boah. Und dann sagen wir, jetzt stell dir vor, der ist noch mit Wasser vollgesaugt, die kriegen alte Schuhe gegen das Schienbein gehauen, mit Stahlkappe vorne drin und dann können sie sich auch erklären, wie ein Schienbeinschoner erfunden wurde. Also das heißt,
die kommen eigentlich blau, kommen die da raus, blau gebrügelt?
Nein. Also, sanft. Ja, ich kenne das ja auch noch. Ich bin ja auch schon etwas älter und habe schon von Kindesbeinen an Fußball gespielt und da war das Schlimmste immer der sogenannte Kopfballpendel und wir haben am Anfang ja auch noch mit Lederbällen gespielt. Da gab es ja auch noch Lederfett und wenn man irgendeine Strafarbeit hatte, musste man die Bälle fetten, damit sie nicht sich eben bei Regen oder bei Nässe so vollsaugen, weil der Ball war immer am Ende vom Spiel war der doppelt so schwer wie am Anfang. Und wenn es dann halt schon geregnet hat und zur Strafe musste man diesen Kopfballpendel, das tat nicht so gut. Okay. Und heute sind diese Dinger ja, die sind ja nicht mehr vernäht, die sind ja verklebt, das ist alles Kunststoff, die sind irgendwie morgens, mittags, abends immer gleich schwer und gleich groß und sind immer gleich aus. Und das ist schon ein großer Unterschied, den Kinder sofort merken und dann auch wahrscheinlich denken, dieses komische braune Teil, das ist doch kein Fußball.
Genau. Und das kann man
vermitteln.
Ja.
Es gibt diesen wunderschönen Satz von Kurt Tucholsky, was ist das für ein Sport, bei dem 22 erwachsene Männer einem einzigen Ball hinterherlaufen? Und ich bin jetzt kein großer Fußballer, aber wenn die Kinder sozusagen ja schon da sich begeistern, woher kommt diese Begeisterung, die ja schon bei Dreijährigen irgendwie, die im Museum sind, zu finden ist, bei Vierjährigen, Fünfjährigen, woher kommt diese Begeisterung?
Also ich denke, wenn es 22 Bälle wären, wäre die Begeisterung nicht so groß. Der eine Ball macht da schon sehr viel aus und Fußball ist natürlich ein Sport, den du mit wenigsten Mitteln ausführen kannst. Ich meine, das zeigt sich ja auch in der Geschichte. Und wenn du keinen Ball hast, hast du eine Dose und bist mit 5 Leuten da, dann kickst du halt mit einer Dose. Die Begeisterung für den Fußball ist riesig. Du hast den kleinen Wettbewerb, du brauchst einen Ball, du brauchst 2 Tore und dann kannst du kicken, ja.
Ist das nur eine Jungssache?
Nein, das merkt man jetzt ja, Frauenfußball jetzt wird so immer massiver und auch in der Geschichte. Erste Frauenfußballmannschaften gab es schon in den 1910er Jahren. In Deutschland in den 1920er Jahren wurde dann halt verboten, aber natürlich haben die Frauen sich auch dafür begeistert. Man hat damals gesagt, Fußball ist kein Sport, den Frauen ausüben sollen, weil er zu athletisch ist. Frauen durften dann in den 20er Jahren, hat man gesagt, Frauen spielen Hockey. Sie spielen Tennis, sie spielen Handball, das war genehmigt, aber Fußball, hat man gesagt, ist für Frauen nichts und das hat sich ja bis in die 70er Jahre mit dem DFB-Verbot hingezogen. Aber
mit welcher haben die Frauen auch mit welcher Begründung?
Fußball wäre zu wild für Frauen.
Zu wild für Frauen. Ja. Ich habe auch mal irgendwie gehört, früher wären die Spiele für Frauen nur 80 Minuten gewesen.
Es gab kleinere Bälle, es gab kürzere Spiele.
Weil es hieß, die können keine 90 Minuten. Ist mir völlig schleierhaft, warum.
Also es ist ja noch nicht so lange her. Ich glaube, diese kleine Anekdote, die ist mir noch so im Kopf. Am Anfang, als die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft dann auch bei den internationalen Turnieren dabei war, gab es doch irgendwann mal als Prämie für das Erreichen irgendeines Ziels einen Kaffeeservice.
Genau.
Service. Was weiß ich, wie viel teile ich? 11 teile ich vielleicht. Also da sieht man ja schon, also da fing man ja auch beim Deutschen Fußballverband noch sehr, sehr rudimentär an und hat Frauen dann Kaffeegeschirr als Prämie gegeben, während die Männer wahrscheinlich da schon reichlich viele D-Mark auf ihr Konto bekommen haben. Aber mittlerweile, ich glaube, in Spanien ist es so, dass die jetzt für ihren Sieg bei der WM tatsächlich die gleiche Prämie bekommen haben wie die Männer. Also da ist ja schon die Gleichberechtigung auch in solchen Fällen einfach viel, viel ausgeprägter und mittlerweile ganz
anders. Also das mediale Interesse jetzt war gerade groß, nicht für die Meisterschaft. Das haben viele vor dem Fernsehen oder wie auch immer in der Presse verfolgt.
Gibt es denn da auch einen Frauenbereich im Museum, wo auch was historisch aufgearbeitet ist?
Die Eintracht war nun nie der Verein, der Frauenfußball besonders nach vorangetrieben hat. Das war in Frankfurt der FSV Frankfurt, SG Braunheim, FSV Frankfurt. Dann gab es den ersten FFC Frankfurt, der ja der erfolgreichste Frauenfußballverein Deutschlands ist bis heute. Seit 2020 sind die FFC Frauen zur Eintracht gekommen und wir sagen natürlich als Museum, wenn der erste FFC Frankfurt zur Eintracht kommt, dann sind die 4 Europapokaltitel der Frauen des FFC, die 9 DFB-Pokaltitel der Frauen des FFC und die 7 deutschen Meisterschaften, jetzt auch Eintracht-Geschichte. Wir haben eine Vitrine mit Erinnerungen an den ersten FFC Frankfurt und die Eintracht-Frauen spielen jetzt seit 2020 in der Bundesliga. Und es gibt immer auch Bundesligaspiele, die im Stadion stattfinden. Also die spielen am Brentanobad und man sieht, das Interesse steigert sich nochmal, wenn da der Eintrachtadler drauf ist. Und wir haben jetzt demnächst das Champions League Quali-Turnier im Stadion, im großen Stadion. Und es wird auch wieder 1 bis 2 Bundesligaspiele der Frauen im großen Stadion geben. Und dann kommen über 20.000 Zuschauer.
Also es sollte jetzt gar keine Kritik an der Eintracht sein, dass sie den Frauenfußball früher nicht so gefördert hat, weil es gab ja den Verein, also es gab ja einen erfolgreichen Verein in der Stadt und 2, 3 gleich gute Vereine braucht es dann manchmal gar nicht, weil wenn man dann sagt, wo will ich denn jetzt spielen, dann will man bei den Besten vor Ort spielen und das war lange Zeit eben der erste FFC.
Du bist ja auch gleichzeitig aktiv in der LitCam, beziehungsweise in der Jury der LitCam. Vielleicht kannst du nochmal gerade sagen, was die LitCam überhaupt mit Fußball zu tun hat und warum du das gut findest.
Also die LitCam macht ja außerschulische Sprache- und Leseförderung und die haben irgendwie den gleichen Ansatz wie wir. Du kannst total viel Sachen im Fußballstadion, im Museum vermitteln, rund um den Verein, über die Begeisterung. Und dieses Programm Fußball trifft Kultur ist immer wieder auch zu Gast bei uns im Museum. Es gibt diesen Lesekicker, es gibt Lesungen, es gibt Buchprämierungen für Kinderbücher, Jugendbücher. Und in der Regel sind dann die Lesungen auch in einem Stadion. Also LitCam geht ja auch durch ganz Deutschland. Also bei uns im Museum sind Lesungen, in Bochum sind Lesungen, bei Union Berlin waren im letzten Jahr Lesungen.
Und wie viel kommen da?
Schulklassen, angemeldete Schulklassen, angemeldete Jugendgruppen. Das sind meist zwischen 30 und 70 Leuten. Und dann findet eine Lesung und danach noch eine Stadionführung statt.
Und das Buch spielt insofern eine Rolle, dass jedes Jahr Bücher, also die mit Fußball irgendwie zu tun haben, das können Sachbücher, glaube ich, sein, das können Romane sein, das können es auch Comics sein.
Das ist alles, was in irgendeiner Art und Weise für Kinder rund um das Thema Fußball veröffentlicht wird.
Ja. Die werden jedes Jahr sozusagen prämiert. Wie viele Titel werden da ausgezeichnet?
Es gibt immer eine Shortlist. Da sind, glaube ich, pro Bereich Kinderbuch und Jugendbuch jeweils 5 Bücher vorgestellt und dann wird ein Buch ausgezeichnet. Und im letzten Jahr war die Auszeichnung in der Evangelischen Akademie direkt am Römerberg. Und das ist eine schöne Sache. Da kommen viele Bücher zusammen. Du hast auch bei Kinder- und Jugendbüchern hast du qualitativ relativ große Unterschiede. Aber die Bücher, die in der Shortliste aufgenommen werden, die sind schon richtig gut.
Hast du Lieblinge? Also wo du sagst, ach, das hat dir richtig gut gefallen in den letzten Jahren, wo irgendwo eins rausgefallen ist, natürlich nicht dein eigenes, außer deinem eigenen.
Wenn ich einen Liebling habe, dann sind es schon diese Teufelskicker von der Frau Gnagang.
Ja, okay. Die
hängt aber sicher auch damit zusammen, dass wir eine persönliche Beziehung dazu haben. Wir haben viele dieser Bücher bei uns im Museum vorgestellt.
Also das heißt, die Frau Gnagang war bei euch zu Gast?
Und viele der, okay, die Autorinnen und Autoren sind ja in der Regel dann auch fußballbegeistert und die Frauke ist auch Eintracht-Fan. Und wenn man sich so ein Buch durchliest, findest du in jedem Buch deinen kleinen Eintracht-Bezug. Und ist natürlich dann für mich immer eine schöne Sache.
Also sie hat sich so ein bisschen hintenrum das über die Eintracht-Fan...
Das Herz erobert, das
okay. Genau.
Ja, das Leserherz erobert.
Also wer jetzt bei dir punkten will, der sollte in seine Fußballbücher durchaus so einen kleinen Adler einbauen. Oder?
Was macht dann der Adler da die ganze Zeit?
Ich also
das hat auch mit der Geschichte überhaupt nichts zu tun, aber gut.
Ja. Also wir machen vom Museum auch immer mal wieder, also wir haben eine große Sammlung an Eintracht-Literatur und wir blicken da auch über das Thema Eintracht hinaus. Mhm. Und immer wenn irgendwo die Eintracht in einem Buch auftaucht, dann kommt es zu uns in die Sammlung. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Goethe hat 13 Mal Eintracht gesagt.
Ja. Schiller. Also ich glaube aber nicht überall. Im Fußballzusammenhang. Wenn ich mich recht entsinne, kam das nicht vor.
Wir sind da sehr selbstbewusst. Wir sagen, das muss einen Fußballzusammenhang gegeben haben.
Auch im Gotteslob, also katholisches Gesangbuch.
Da 638.
Das Lied Nummer, Gotteslob Nummer 638, genau. Auch das ist...
Goethe war ja überall. Eintracht, also wo Brüder, der überall war, da wird er wohl einmal wohl auch im Stadion gewesen sein.
Wobei, das Stadion ist ja jetzt neu, ist ja gar nicht mehr da, wo es immer war. Also das da kann der, an dem Neue kann der noch nicht.
Nein.
Das gab es noch gar nicht. Es hat ja, glaube ich, so richtig angefangen mit Joachim Masanek und Jan Birk, mit den wilden Fußballkerlen. Da ging das so als Staffel, würde ich fast sagen, los. Das waren ja, ich weiß nicht, 11, 12, 13 Bände, wo immer ein anderes Mitglied dieser Mannschaft. Und ich glaube, eins war Nissa, ich weiß gar nicht,
das
war
auch ein Mädchen. Gibt es auch noch sozusagen. Jetzt ein aktuelles Neues, passend zur Frauenfußball-WM kam dann noch ein neuer Band hinterher.
Mhm. Das hat ja sozusagen den Weg bereitet für viele.
Ja, aber so der große Klassiker ist eigentlich Sammy Drechsel, 11 Freunde.
Es war ja nur ein einziges und damit war Schluss. Und,
schon, aber das ist schon die Blaupause für viele dieser Geschichten, weil es ja auch diese vom Underdog zum Millionär-Geschichte erzählt. Das ist so eine klassische Fußballgeschichte. Du bist eigentlich in so einer Loser-Truppe und dann gibt es eben Rahmenbedingungen, irgendein Trainer oder irgendwas, tolle Schuhe, magische Schuhe. Es gibt tausend Dinge, die aus so einer Loser-Truppe plötzlich so eine Siegermannschaft machen können und geht schon vieles auf Sammy Drechsel zurück. Von daher hat dann, glaube ich, Masanek vor allem diese Fußballüberhöhung, dieses Magische nochmal neu interpretiert.
Naja, der Teamgedanke, der spielt da ja eine unglaublich große Rolle bei Masanek. Dieses Zusammenhalten, aber auch der Streit, den es gibt, die Missgunst, die es immer gibt, also auch so als dramatische Effekte dazwischen und ich glaube auch durch die Verfilmung hat das schon nochmal so einen Punkt gesetzt und dann kam, ich weiß nicht, Frauke Nahrgang, ob die nächste war, die sozusagen nachgelegt hat, ja also ich würde sagen, es ist genau dasselbe Strickmuster wie Masanek hat sie in etwa gemacht und ich glaube, es gibt noch eine dritte, die auch so ähnlich das macht, bekommen wir aber gar nicht.
Aber mir fällt jetzt noch jemand anderes ein, aber ich glaube, das ist für einen Eintracht-Fan, glaube ich, schwer zu ertragen, dass Thomas Müller jetzt ja auch Kinderbücher schreibt. hast du die überhaupt wahrgenommen? Wäre das nicht auch eine Idee für Kevin Trapp zum Beispiel, meine Fußballgeschichte vom Sandkasten zur Torwartgrube, von der Torwartgrube zur Jugendmeisterschaft und so weiter? Könnte man sich doch auch vorstellen.
Ich habe das wahrgenommen und das wäre sicher auch was. Bei der Eintracht ist es Timmy Chandler, der ganz aktiv mit den Junioradlern, mit diesem Kinderclub der Eintracht aktiv ist. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass auch bei einer nächsten Auflage von den Eintracht-Büchern, von den Eintracht-Jugendbüchern, da mal ein Spieler mitmacht, weil das natürlich für die Kinder interessant ist und die Spieler haben da wirklich auch Bock drauf, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Und ich wollte noch mal ganz kurz, da kommen natürlich aus der Historie.
Ja.
Diese Kinderbücher von Erfolg gegen große Mannschaften, Zusammenhalt, es ist eines der ältesten Bücher, ist von 1922, tschechischer Autor Eduard Bass, Klapperzahns Wunderelf. Das wurde 1922 und das ist ein wunderschönes Buch. Das
lege ich euch mal an.
Klapperzahns Wunderelf. Der Klapperzahn tut elf, bringt elf junge Leute zusammen, macht aus denen eine Fußballmannschaft.
Also elf junge Leute, jetzt muss ich fragen, Jungs?
Kinder, elf Jungs, ja.
Ja, genau. 20 hätte ich jetzt mal auf Jungs getippt, weil auch bei Sami Drechsel sind keine Mädchen dabei. Es kommt erst noch.
Genau, die gewinnen dann gegen alle tschechischen großen Mannschaften, dann fahren sie nach Deutschland, spielen leider nicht gegen die Eintracht, aber da hätten sie ja wahrscheinlich auch verloren, aber sie gewinnen auch gegen alle deutschen Mannschaften und fahren dann nach Barcelona und gewinnen gegen den FC Barcelona 31-0.
31-22.
Also spätestens da hätte ich gedacht, das ist ein Märchen.
Aber es ist schön zu lesen.
Also okay. Jetzt, ich kenne mich nicht sonderlich aus, aber ich sag mal, 31-0, das gibt es auch selten, oder?
Es gibt selten, aber die Eintracht hat vor 2 Jahren in Barcelona 3-2 gewonnen, das war auch gut.
War auch
okay. Ja, das war aber eine ganz andere Geschichte. Ja, ganz andere
31
Geschichte.
Stellt man ja sicher vor, da ist kein Torwart wahrscheinlich. Oder Tor.
Ja, doch, Frau. Also wenn man selber Fußball spielt, dann denkt man ja immer, man spielt schon ganz gut und ist immer baff erstaunt, wie groß diese Unterschiede zwischen so einer Kreisliga-Truppe und so einer Bundesliga-Mannschaft sind. Und in diesen Vorbereitungsspielen, wenn man aus irgendeinem Freundschaftsdienst heraus gegen, keine Ahnung was, irgendeinen kleinen Dorfverein spielt, weil man sich das da gerne zum Jubiläum gönnt, dann kommen so Ergebnisse wie 31-0 schon auch heute nochmal zustande. Obwohl die einen immer glauben, sie können Fußball spielen, aber das ist leider doch anders, wenn jemand Profi ist und jeden Tag nichts anderes tut. Ja Mensch, das war ja auch mal ein schöner Einblick in die Fußball- und Fußballbuchwelt. Jetzt haben wir auch noch einen tollen historischen Buchtipp. Klapperstorchs?
Nee, Klapperzahns Wunderelf.
Klapperzahns Wunderelf.
Vielleicht gibt es das noch irgendwie antiquarisch.
Da gibt es in Neuauflage.
Gibt es in Neuauflage sogar, okay.
Wahrscheinlich eines der großen Fußball-Kinderbuch-Klassiker.
Hast du einen aktuellen Tipp noch für uns auf Lager irgendwie? Du bist ja wahrscheinlich jetzt wieder beim aktuellen Durchgang bei der Litcam. Gibt es da einen, der dir aufgefallen ist? Da möchtest du noch nichts sagen, weil du würdest wahrscheinlich...
Für dieses Jahr ist auch noch nicht, also für dieses Jahr, das startet jetzt ja erst.
Ja, ja, und also du würdest damit was vorwegnehmen, weil er hat ja schon gesagt. Okay.
Aber es kommen ja auch immer wieder neue und Fußball ist so ein Thema, das wird ja zu jeder Europameisterschaft, zu jeder Weltmeisterschaft, gibt es immer wieder Neuerscheinungen, wird immer wieder Aktuelles reingepackt. Wir haben ja auch schon gehört, neue Spiele, neue Pokale, da muss man ja auf dem neuesten Stand bleiben.
Ja, dann ganz vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Matthias, hier in der Kinderbuchpraxis da zu sein, zu Gast zu sein. Ja,
dankeschön.
Gerne, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, dann machen. Jetzt müssen wir nochmal die Flasche wegräumen.
Ich bringe
mal
die
Flasche zum Altglas.
Das Runde gehört ins Englische, die Rieslingflaschen in den Kühlschrank.
Ja, aber die leere,
das Altglas. Ja, die müssen weg.
Die muss ich mal fortbringen nachher.
Kann die nicht der Kai wegbringen?
Ah, der ist doch nicht da. Das ist die Elternzeit, aber der kommt ja bald wieder. Also es ist und mehr kriege ich ja auch kein Personal. Weißt ja, wie es ist. Ich habe schon einen Aushang gemacht, aber gute Fachkräfte, also es ist eine Rarität. Also ich nehme mal das Bollerwägelchen und leite schon mal voll mit den leeren Flaschen.
Wunderbar.
Das
ist ja
nicht mehr auszuhalten.
Dann schaffen wir das. Und ich gucke mal, ob ich alles heute gut hingekriegt habe, ohne Hilfe.
Ob das da
ich bin
klappt.
Gespannt. Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.